Gleichzeitig hat er auch ein Gericht angedroht. Er hat gesagt, wenn ihr das nicht tut, wird etwas passieren. Und das, was passiert, wird schlimm sein. Es wird euch schlecht gehen. Und was wir uns bisher angeschaut haben, im ersten Kapitel hat er beschrieben, dass Assur einfallen wird und wie Assyrien dann das Nordreich wegführen wird, wie die Städte vernichtet werden und was da alles passiert. Wohlgemerkt, ungefähr 70, 80 Jahre, bevor es dann tatsächlich auch passiert ist. Und er hat gesagt, ihr werdet wehklagen. Jetzt steht ihr da und macht euch über die Leute lustig und nehmt ihnen das Land weg und später wird man euch das Land wegnehmen und ihr werdet da sein und sagen, oh, das ist ja ungerecht, und Gott wird sagen, ja, hätte das halt mal selber besser nicht getan. Und all dieses Übel und all dieses Leid thematisiert Micha und packt aber immer wieder eine Hoffnung rein, eine Form von Gnade. Ja. Wir haben in der ersten Predigt waren es noch zwei Verse, die er eingeworfen hat. In der zweiten Predigt war es schon etwas mehr. Da war dann von einem Friedensreich die Rede. Und heute schauen wir uns das Ganze nochmal weiter an und da kommt noch mehr Gnade. Also Micha baut es immer mehr auf und zeigt in diesem ganzen Leid, was da passieren wird, in diesem ganzen Übel, das da ist, wird auch Gott gnädig sein, wird Gott Gnade zeigen. Und das ist großartig. Wir haben uns angeschaut, in der ersten Predigt haben den Ausflug nach Mose gemacht mit dem Berg Horeb. Gott hat Mose den Berg hochgeholt und hat gesagt, hey, jetzt geh bitte wieder runter und sag dem Volk, dass sie nicht durchbrechen sollen. Weil wenn sie hochkommen und mir nahe kommen, werden sie vergehen. Und wenn Tiere diesen Berg berühren, weil dieser Berg so heilig ist, weil ich drauf stehe aktuell, müsst ihr sie steinigen. Und dann lesen wir in Micha, dass dieser Durchbrecher kommt. Dass dieser Durchbrecher kommen wird, der den Weg frei macht zu Gott. Und ich habe euch da gesagt, das wird wohl der Christus sein. Und ihr habt es mir geglaubt, ohne dass wir das gelesen haben, was wir heute lesen werden. Dann haben wir in der zweiten Predigt uns angeschaut, dass da von einem neuen Berg Zion die Rede ist, von einem neuen himmlischen Jerusalem. Und ich habe euch wieder gesagt, das ist Christus. Und ihr habt es mir geglaubt, ohne dass wir das gelesen haben, was wir heute lesen. Weil heute kann ich es euch beweisen, noch mehr als in den letzten Mal. Letztes Mal mussten wir immer wild hin und her springen. Jetzt haben wir es absolut glasklar und eindeutig da. Und das möchte ich heute mit euch aufschließen. Worum geht es in diesem ganzen Buch? Micha, es ist so ein kurzes Buch und am tollsten und am einfachsten ist es wirklich in diesen letzten drei Versen erklärt, worum es geht. Da ist auf der einen Seite Gottes Charakter beschrieben, auf der anderen Seite Gottes Versprechen. Ihr müsst es nicht aufschlagen. Gott lässt Micha da ausrichten, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt, der Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Da wird ein Charakterzug beschrieben. Gott ist ein gerechter Gott. Ja? Er muss anklagen, er muss Gerechtigkeit und Gericht sprechen. Ansonsten wäre er nicht gerecht. Wenn Gott einfach zulassen würde, dass Sünde passiert, es würde ihn ungerecht machen, das kann er nicht. Also muss er uns damit konfrontieren. Und trotzdem hat er Gefallen an Gnade. Er wird sich über uns erbarmen, wird unsere Schulden niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade. Die Stelle ist wichtig, da kommen wir später nochmal drauf. Und die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Das Gericht, und das muss sein, weil da ist Gottes Zorn und er ist gerecht, dieser Zorn. Und auf der anderen Seite ist aber auch Gnade da und Gott sagt, auch wenn ihr Mist baut, ihr habt Strafe verdient und ihr bekommt auch Strafe, aber ich bin Gnade und ich mache da einen Ausweg für euch. Und im Prinzip ist das alles, worum es in Micha geht, in diesen 7 Kapiteln. Und es ist ziemlich deckungsgleich mit dem Rest der Bibel. Gut. Micha, wir lesen heute Kapitel 4, Vers 9 bis 5, 4. Relativ wenige Verse im Vergleich zum letzten Mal. Ich lese es am Anfang einmal durch. Ihr kennt das und dann lesen wir versweise und springen heute ziemlich viel in der Bibel hin und her, Altes und Neues Testament. Ich habe einen Strauß an Stellen für euch vorbereitet. Micha 4, Vers 9. Jetzt, warum erhebst du dein Geschrei? Ist kein König in dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Dort wirst du gerettet werden, dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Aber jetzt, da haben sich viele Nationen gegen dich versammelt, die sagen, werde entweiht. Und unsere Augen sollen an Zion ihre Lust sehen. Aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie, diese Nationen, gesammelt hat wie Garben auf der Tenne. Mach dich auf und drisch, Tochter Zion, denn dein Horn mache ich zu Eisen und deine Hufe mache ich zu Bronze, damit du viele Völker zermalmst. Und ich wäre ihren Raub dem Herrn weihen und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Jetzt ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit einem Schlag schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder den Söhnen Israel, zurückkehrt. Entschuldigung. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, seines Gottes, und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, er wird groß sein bis an die Enden der Erde, und dieser wird Friede sein. Mal nur bis daher. Einfacher Text, oder? Wer hat's verstanden? Müsste nicht melden. Es ist immer bei Micha sehr, sehr schön. Im Urtext ist es noch viel überwältigender, weil da noch viel, viel mehr Wortspiele drin sind, viel, viel mehr Schönheit des Textes, viel, viel mehr Poesie. Das kann die deutsche Übersetzung logischerweise nicht wiedergeben. Und trotzdem liest man es sich durch und man sieht zwar diese Schönheit, die Poesie des Textes nicht so, aber man schaut sich's an und man liest ganz wild durcheinander und es ist sehr, sehr viel in Bildern. Was ist denn da jetzt eigentlich dahinter? Was ist da drin? Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich das? Dann steht da jetzt und dann aber später und dann hin und her und es ist Prophetie und es ist ein wildes Durcheinander. Und ich möchte es mit euch Stück für Stück durchgehen. Ich möchte mit euch die eine oder andere Parallelstelle aufmachen. Ich muss hier mal meine Uhr stellen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das weiß ich gar nicht, wann ich aufhören muss. Und das machen wir. Wir lesen es versweise und gehen dann immer so ein bisschen hin und her. Jetzt, warum erhebst du dein Geschrei? Ist kein König in dir, Vers 9. Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Ist kein König in dir? Er spricht hier mit dem Volk und das ist schon fast verhöhnend hier. Ist kein König in dir? Naja, sie haben Richter bekommen, die wollten sie nicht. Sie haben Könige bekommen, die waren schlecht. Und gleichzeitig wenden sie sich immer mehr von Gott ab. Das heißt, wenn sie hier konfrontiert werden mit dem Satz, ist denn etwa kein König in dir, dann geht es da nicht darum, dass sie von ihrem König verlassen worden sind, sondern es ist genau andersrum. Sie haben ihren eigentlichen König verlassen. Sie sind von Gott weg, sie haben sich abgekehrt. Sie haben, wie wir es in den ersten Kapiteln gelesen haben, sie haben sich den Götzendienst zugewiesen. Sie haben gesagt, nö, lieber irgendwie was anderes. Und dann auf einmal kommt Repression von außen. Oh, da wünscht man sich dann aber wieder einen starken König her. Da kann man dann auch mal wieder bei Gott anrufen. Man kennt das, wenn das Flugzeug so ein bisschen wackelt, da gibt es auf einmal ganz viele Christen im Flugzeug. Ganz viele Menschen, die beten. Aber solange es gut ist, da will man da irgendwie nicht. Ne? Dann ist es anstrengend, nach den Geboten der Bibel zu leben. Lieber nicht. Nur wenn es mir schlecht geht. Kreische und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Ich schaue rum, ich sehe einige Väter, ich sehe einige Mütter. Da ist Schmerz, da ist wirklich Schmerz. Tochter Zion, hier das Volk Gottes, wie eine Gebärende kreischen. Denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Das ist spannend. Ich habe euch erzählt, er hat im Kapitel 1 und 2 hat er beschrieben, wie Assur einfällt. Und er hat die Städte beschrieben innerhalb der Route, die Assur einfallen wird. Und jetzt auf einmal springt er hier zu Babel. Babel war damals zwar eine Stadt, ja, aber überhaupt noch gar kein Thema. Von dem Moment, an dem wir hier sind, nachdem das Nordreich weggeführt wird, nachdem Assyrien eingefallen ist, das wird ungefähr 70 Jahre später sein, nachdem das hier beschrieben wird, dauert es nochmal 135 Jahre, bevor Babel überhaupt erst einfällt und bevor Babel unter Nebukadnezar das Volk in die Verstreuung, beziehungsweise das Volk in die Gefangenschaft nach Babel führt. Und hier wird es schon angesprochen. Du musst aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen, bis nach Babel kommen. Und wir springen mal kurz in die Chronik. Zweite Chronik. Oh, ich muss hier das Mikrofon, da kann ich umblättern. Zweite Chronik, Vers 36, Kapitel 36. Die Verse 20 und 21. Ihr könnt da dann auch gleich einen Finger drin lassen. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel. Er ist in diesem Fall Nebukadnezar. Und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Damit erfüllt wurde, was das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, der hat das nämlich exakt deckungsgleich gesagt, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Lass den Finger drin, ich lese gerade den zweiten Teil des Verses, beziehungsweise den. Also, was haben wir gelesen? Du musst aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen, bis nach Babel kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Verse erlösen. Jetzt haben wir den nächsten Zeitsprung, wieder 70 Jahre weiter. Wieder zurück in Chronik, Vers 22. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, und er ließ seinen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er, der Gott des Himmels, hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem der Herr sei sein Gott, er ziehe hinaus. Wir lesen hier eins zu eins das, was wir davor bei Micha schon gelesen haben. Micha weiß da Dinge, die passieren werden, die 70, 135, 70, 275 Jahre später überhaupt erst abgeschlossen sein werden. Und er schreibt es hier so runter und sagt es einfach mal so kurz zwischendurch in zweieinhalb, drei Sätzen. Und das ist großartig. Vers 11. Aber jetzt, da haben sich viele Nationen gegen dich versammelt, die sagen, werde entweiht und unsere Augen sollen an Zion ihre Lust sehen. Aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie gesammelt hat wie Garben auf der Tenne. Auch diesen Vers finden wir eins zu eins bei Jeremia drin. Jeremia beschreibt es noch sehr, sehr viel ausführlicher, wie die Völker dann gesammelt werden in der Tenne und wie sie dann behandelt werden. Bei Jeremia noch mehr bezogen auf Babel. Hier sehen wir einen weiteren Teil gleich. Und das ist sehr, sehr spannend. Prophetie, und das macht es auch für uns im Lesen so schwierig, wenn man sich Prophetie in der Rückschau anschaut. Ganz oft beschreibt ein Prophet ein Ereignis und beschreibt Zeichen, anhand derer man dieses Ereignis erkennen kann. Und dann passiert sowas und man denkt, wow, jetzt hat sich das schon erfüllt. Und dann passiert sowas aber später nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwie gibt es verschiedene Ereignisse, auf die immer die gleichen Zeichen draufpassen. Und es ist zwar eine Prophezeiung, die der Herr da einen Propheten hat aussprechen lassen, aber sie erfüllt sich in verschiedenen Bereichen, an verschiedenen Orten. Und wenn wir die Jeremia-Stelle lesen, dann können wir das eins zu eins auf Babel übertragen. Wenn wir es uns hier in Micha anschauen, dann sehen wir, da ist es ein bisschen offener. Und wir schauen es uns gleich an und dann ist es nicht nur auf Babel bezogen, sondern noch auf etwas weiteres. Aber wir schauen es uns erstmal an. Die Tenne. Ich weiß nicht, wie euch es ging. Ich wusste nicht, was eine Tenne ist. Ich habe es gegoogelt. In einer Scheune gibt es in der Regel eine Tenne. Das ist festgestampfter Lehmboden. Da stehen normalerweise die Gerätschaften drin übers Jahr. Außer wenn Erntezeit ist, da muss das Werkzeug raus. Da regnet es in der Regel dann auch nicht, dann wird es auch nicht nass. Und dann wird der Boden noch einmal festgestampft ausführlich. Da sitzt dann die ganze Familie da und macht den Boden schön platt, barfuß, dass es wirklich ein ganz, ganz glatter Eben ist. Und da legt man dann die Garben rein. Garben, das ist geschnittenes Korn. Ähre an Ähre und Stroh an Stroh, beziehungsweise Halm an Halm, zusammengebunden. Und die werden dann auf den Boden gelegt. Das heißt, die Ähren, die einzelnen Halme sind wirklich so eins zu eins aneinander gebunden und liegen wehrlos auf dem Boden. Und dann geht's weiter, Vers 13, mach dich auf und drisch, Tochter Zion. Kennt ihr den Begriff Dreschflegel? Das ist ein Stock, ein Stab, ungefähr so dick, so hoch wie ich. Und obendran ist mit Bast oder Kette, je nachdem wie wohlhabend du bist, nochmal so ein Unterarm Holz befestigt. Und dann nimmst du das und prügelst drauf. Das sind dann meistens mehrere, die stehen dann im Kreis drumrum. Und dann geht es so bom, 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 bom. Einmal ringsrum. Wenn ihr mal Langeweile habt, sucht da YouTube nach Videos, in denen gedroschen wird. Da gibt es immer wieder so Veranstaltungen, da wird es nochmal nachgestellt und da zeigt man, wie das früher händisch gemacht wurde, bevor es die Mähdrescher gab. Es ist ganz schön brutal. Also, und es sieht auch anstrengend aus. Also obwohl das Stroh da wehrlos auf dem Boden rumliegt, die draußen strengen sich an. Das ist gebunden und ist wehrlos dargebracht. Und sie prügeln drauf ein von außen, um das Korn von dem restlichen Stroh zu treuen. Das ist das, was hier beschrieben wird. Mach dich auf und drisch. Dein Horn mache ich zu Eisen, deine Hufe mache ich zu Bronze, damit du viele Völker zermalmst. Und ich wäre ihren Raub dem Herrn Wein und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Und jetzt wird es schon wieder so ein Hin und Her. Da ist der Aufruf, mach dich auf und drisch, Tochter Zion. Okay, Volk, tu etwas. Dein Horn, wir können uns jetzt so ein Streitrind vorstellen, ja, so ein Kriegsrind mit Hörnern aus Stahl und Bronze war damals so das zweithärteste, was man hatte. Da waren die Hufe draus und wenn das über einen drüber trottet, ist das ziemlich schmerzhaft. Und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Wir haben gerade gelesen, dass der Herr Kyros gesagt hat, mach dein Volk los, also mach mein Volk los, schick sie zurück, sie sollen mir einen Tempel bauen. Und Kyros hat gesagt, jupp, ihr Lieben, geht wieder nach Hause, baut dem Herrn einen Tempel. Klingt das für euch nach einem bepanzertem Rind, das umhergeht und umherzieht und wütet? Klingt es für euch nach Dreschen? Irgendwie nicht, ne? Wir lesen mal den zweiten Teil des Vers 13. Und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen. Der Micha? Der ist doch da schon lange tot. Wie soll denn der Micha 270 Jahre bevor was passiert, das, was dann passieren wird, dem Herrn weihen? Irgendwie ist das strange. Und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Verwirrend. Vielleicht klärt sich's ja gleich auf. Wir lesen weiter. Jetzt aber erst ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet und mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Jemand, der mit dem Stab oder dem Rohr geschlagen wird, je nachdem, was eure Übersetzung da sagt. Kennen wir das? Schlag mal auf, Matthäus. Matthäus 27. Nicht Markus, Matthäus. Da. So, Matthäus 27, Vers 30. Und sie spieen ihn, das ist Christus an dieser Stelle, an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Ah, da gab es also schon mal jemanden, einen großen Richter, der mit einem Stab geschlagen wird. Wenn wir in Johannes reinschauen, an der Parallelstelle dazu, da sehen wir auch, dass es die Backe ist, da schlagen sie ihn auf die Backe. Das ist das, was hier beschrieben wird. Okay, also da gibt es jemand, der eine Form von wildem Gericht, da rennt etwas rum, da wird gedroschen, da wird tatsächlich eine Form von Gericht gesprochen, und da gibt es einen Richter und der wird auf die Backe geschlagen. Dieser Richter scheint wohl Christus zu sein. Könnte das dann vielleicht das Gericht sein, das Christus über uns spricht? Prüft's! Wir schauen mal weiter. Micha 5, Vers 1. Wir lesen erstmal nur den kleinen Teil. Und du, Bethlehem Ephrathah, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Wir lesen erstmal nur den ersten Teil und huschen gleich wieder in Matthäus. Und ihr sagt mir, ob euch die Formulierung bekannt vorkommt. Matthäus 2, Vers 5. Ach, ich lese von Vers... Von Vers 1. Aber als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren worden war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem, in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Das ist nicht meine Idee, das hier auf Christus zu lesen. Das ist nicht meine Idee, dass ich mir überlege, ach, wäre das ja ganz hübsch, wenn hier parallel von Christus die Rede wäre und eben nicht nur von Hiskia, der dann irgendwann wieder ein guter König ist, und nicht nur von der Zeit, in der er dann aus Babel zurückgekehrt wird. Matthäus, der jetzt sicherlich nicht irgendwie jemand ist, dem wir jetzt mal vorwerfen wollen, dass er wilde Auslegung betreibt, aus purem Jux und Gutdünken, schreibt selbst, es ist durch die Propheten geschrieben. Wir lesen den zweiten Teil von 5 Vers 1. Und seine Ursprünge sind von Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Kann irgendein irdischer König, irgendein irdischer Fürst, irgendjemand, der einfach so auf dieser Welt gelebt hat, seine Ursprünge von Urzeit her haben? Wisst ihr, was passiert, wenn man sagt, ich habe meine Ursprünge von der Urzeit her? Schlag mal auf Johannes. Ihr müsst heute viel blättern, ich weiß, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Außerdem, je mehr ihr in der Bibel lesen müsst, desto weniger muss ich reden. Und das ist auch gut. So. Johannes Kapitel 8. Es hat immer so Ewigkeiten lange Kapitel. Wahnsinn. Johannes Kapitel 8, die Verse 57 bis 59. Da sprachen die Juden zu ihm, zu Christus: Du bist doch noch nicht mal 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Ehe Abraham war, bin ich. Bin ich, ich bin. Christus sagt hier ganz klar, mit einer für die damaligen Verhältnisse ganz, ganz eindeutigen Anspielung: Ich bin der Gott des Alten Testamentes. Das bin ich, von dem ihr da redet. Und ehe Abraham war, ehe Abraham überhaupt existiert hat, bin ich. Ich war schon da. Ich bin immer da. Ich bin. Ist ja allerhand. Okay, wir lesen also in Micha, da gibt es wohl irgendeine Form von Gericht, das wir so in der Chronik erstmal nicht wiederfinden. Wir lesen, dass es da einen Richter gibt, der geschlagen wird auf die Backe, der auf sein Haupt geschlagen wird, der aus Bethlehem kommt, der Herrscher über Israel sein soll und der seine Ursprünge von der Urzeit her anhat. glaubt, das ist Jesus. Prüft's, lest's nach. Ich sehe keine Möglichkeit, es anders zu lesen. Allerdings, ich bin ein Mensch, deswegen prüft's bitte tatsächlich, meine ich ernst. Ich weiß, dass es Leute gibt, die es anders lesen. Und wenn man das ein oder andere Kommentar aufschlägt, dann wird es da auch anders gelesen. Und das sind Leute, die haben Bücher geschrieben. Die sind vermutlich schlauer als ich. Deswegen will ich mich da nicht drüber stellen. Es gibt Argumente, dass man es anders lesen kann. Ich finde die nicht nachvollziehbar. Deswegen prüft's bitte wirklich. Prüft's, lest's, wie ihr es für gut erachtet. Betet darüber und prüft das, was ich sage. Aber bis hierher war es noch eindeutig. Jetzt machen wir es kompliziert. Vers 3. Darum wird er, ich sage Christus, sie, das Volk, dahingeben, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Entschuldigung, an dieser Stelle nicht Christus, sondern der Herr. Darum wird er, der Herr, sie dahingeben, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Der Rest seiner Brüder. Wir hatten das in der letzten Predigt, hatten wir schon mal eine Aufteilung, da wurde von einem Ermatteten gesprochen, von einem Verstreuten, dann wurde mal gesprochen von einem Rest und gleichzeitig von den Nationen. Also da gab es irgendwie immer diese Trennung in zwei Teile. Und jetzt lesen wir wieder, der Rest seiner Brüder kehrt zurück zu wem? Zu den Söhnen von Israel. Zwei Teile. Schwierig. Wer ist denn Israel? Nordreich, okay. Aber die sind ja verstreut, die gibt es ja nicht mehr. Und die können ja auch irgendwie da nicht zurückkommen. Wie können dann von denen die Söhne zurückkommen? Israel löst sich ja auf in den Nationen. Das ist alles irgendwie sehr kompliziert. Schlag mal mit mir auf Hosea. Hosea ist ein paar Bücher nach links. Gar nicht so weit. Hosea 11. Erstmal nur den ersten Vers. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her und ich versuche euch das mit diesen Söhnen Israel einfach ein bisschen klarer zu machen. Wer denn dieser Israel sein könnte, wer denn dann auch seine Söhne sein könnten. Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der spricht, ist an dieser Stelle der Herr. Als Israel jung war, gewann der Herr es lieb, und aus Ägypten hat er seinen Sohn gerufen. Das ist wieder so ein Hin und Her, das wieder irgendwie schwierig ist, und wir machen es wie so oft, wir gehen einfach direkt ins Neue Testament und versuchen mit dem Neuen Testament das Alte Testament aufzuschließen. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn geholt. Schlag wieder auf Matthäus, wir sind heute viel in Matthäus, fällt mir auf. Wieder Kapitel 2, wir lesen ab Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind Christus suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes. Warum? Damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ha! Da macht Matthäus schon wieder sowas, dass er das Alte Testament nimmt, dass er Micha nimmt und Micha auf Christus, dass er Hosea nimmt und auf Christus hin auslegt. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Israel jung war. Wer ist denn aus der Reihe denn noch da, wenn ich Israels Sohn bin? Wessen Sohn bin ich denn dann noch? Abrahams. Das ist auch das, was wir vorher gelesen haben, am Ende von Micha, als ich es euch vorgelesen habe, Micha 7, Vers 20. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von Tagen der Vorzeit her. Wir sind jetzt aber immer noch nicht so wirklich viel schlauer, wer denn da jetzt damit gemeint ist. Und damit wir da weiterkommen, schauen wir einfach mal in Galater rein. Und dann wird es auch langsam rund. Bisher ist es so ein Hin und Her. Wenn ich euch abhänge, sagt's. So, da. Wir lesen Galater 3, die Verse 7 und 8. Galater 3, 7 und 8. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündete dem Abraham die Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. In Abraham werden gesegnet alle Nationen aus Glauben. Und was lesen wir hier? Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Und wieder, das bin nicht ich, der das da sagt, ja, das ist Paulus, der hier schreibt und der sagt, eigentlich sind Abrahams Söhne nicht nur Abrahams Söhne, sondern diejenigen, die aus Glauben sind und die an Christus glauben. Und wenn wir dann wieder zurück zu Micha gehen und uns den Vers einfach nochmal durchlesen. Ups, da. Darum wird er sie dahingeben bis zu einer Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Wer ist die Gebärende, die geboren hat? Naja, wir hatten 400 Jahre lang Stille zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Da war nichts, da war Ruhe. Und dann kam Christus auf die Welt. Wir haben uns das letzte Mal auch durchgelesen. Christus hat gesagt, das Reich Gottes ist nicht etwas, was da kommt oder was ihr sehen werdet, da ist es oder dort ist es, sondern es ist schon mitten unter euch. Mit Christus war das Reich mitten unter uns, hat Christus selber gesagt. Und jetzt lesen wir, wenn die Gebärende geboren hat und es soweit ist, dass der Rest der Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Micha hatte ein unglaubliches Wissen über das, was passieren wird, und doch wusste er nicht, was passieren wird. Und wenn wir es heute lesen, ist es so schön darin zu erkennen, dass er 700 Jahre vor Christi Geburt anfängt, darüber zu schreiben, was passieren wird, was da sein wird. Und es ist wundervoll. Vers 3. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Gottes, in der Namen des Herrn, seines Gottes. Kommt euch das wieder bekannt vor? Was haben wir gelesen in Kapitel 2, Vers 12 und 13? Sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln werde ich den Rest Israels. Da haben wir es wieder. Ich werde ihn zusammenbringen wie die Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, sodass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus, und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Da ist der Weg freigemacht. Da kann man wieder zu Gott kommen, weil Gott da ist, weil Gott in Christus den Weg durchbrochen hat und freigemacht hat, dass wir als Menschen ihm wieder entgegentreten können. Wir lesen weiter. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Auch das haben wir gelesen in der letzten Predigt, in Kapitel 4, Vers 8, und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Und dann danach, diese ganze Beschreibung dessen, wie es sein wird, wenn Christus wieder da ist, wenn Christus auf diesem Thron sitzt und wie er herrschen wird. Da wird Christus groß sein. Und wieder, man kann das auf Hiskia lesen. Die Juden lesen das bis heute auf Hiskia und sagen, ja, Hiskia war dann ja später mal wieder ein König, der tatsächlich gut war fürs Südreich. Und da ist Gutes passiert und deswegen ist damit Hiskia gemeint. Ich kann es so nicht lesen. Ich kann es verstehen, wenn ich Christus nicht habe, dass ich es dann nicht auf Christus lese. Okay, aber wenn ich um Christus weiß, dann kann ich es zumindest nicht anders lesen. Ihr prüft es bitte und versucht rauszufinden, was da für euch dahinter steckt. Und dann geht es so wunderschön weiter. Und dieser wird Friede sein. Dieser König wird Friede sein. Wunderbarer Ratgeber, Friedefürst. Das ist das, was einem da so einfällt. Und es deckt sich wieder mit dem, was wir gelesen haben. Da wird dieser Richter sein, wie wir heute gelesen haben, der Richter Israels, der auf die Backe geschlagen wird. Und irgendwie geht es um diesen König, um diesen Fürst. Wenn ihr nochmal in Vers 9 reinschaut, ist kein König, kein Fürst in dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich die Wehen ergriffen haben? Wieder Friedefürst, wunderbarer Ratgeber. Diese wundervollen Bezeichnungen, die wir da über Christus haben. Nein, er ist nicht umgekommen. Ihr habt euch von ihm abgewendet. Ihr seid von ihm weggegangen. Aber er ist da. Und er ist Friede. Und es ist ein wundervoller Friede. Wir haben es vorher gesungen, freigesprochen durch den Sohn. Wir haben gesungen durch die Gnade wurden wir geheilt. Das ist das, was wir gesungen haben. Und das ist das, was hier auch Micha schreibt. Worum es geht, um diesen Friede. Und ich, wenn ihr diesen Friede nicht kennt, wenn ihr diesen Friede nicht habt, betet, sprecht mit Christus, mit Christus betet und sagt ihm, dass ihr das auch haben wollt. Sagt ihm, warum ihr es nicht habt. Erklärt ihm, warum ihr diesen Frieden nicht habt und bittet ihn darum, dass er ihn euch schenkt. Es ist wirklich großartig, was wir hier sehen und wie Micha das aufschließt, was wir erst im Neuen Testament lernen. Und einmal dürft ihr nochmal Johannes aufschlagen. Johannes 16, Vers 33. Hier im Kontext spricht Christus darüber, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Und er schließt es dann mit: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Damit ihr in mir Frieden habt. Und wie lesen wir es bei Micha? Dieser wird Friede sein. Und diesen Frieden wünsche ich euch. Amen.